Es ist ja wirklich ein Feiertag, 50 Jahre Frauengebetsbewegung in Kröffelbach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das immer eins der Highlights, wenn ich mal bei den Frauen zum Beten sein darf, so ein bisschen wie zum Fanclub zu kommen als Pastor. Es war, glaube ich, auch der erste Kreis, in den ich gekommen bin, als ich hier neu in Kröffelbach war. Natürlich im Gottesdienst war ich und dann war in der Zeit dieser Kreis, da habt ihr euch noch hier im Gemeindehaus getroffen, war ja auch noch Corona-Auswirkungen, schön mit Abstand und so weiter. Und dann war das Erste, was ich gehört habe über diesen Kreis, jede Woche haben die bei der Gemeindeleitung schon nachgefragt, dürfen wir uns eigentlich wieder treffen? Geht das von den aktuellen Bestimmungen? Und es fasziniert mich so, diesen Hunger nach dem Gebet zu haben und diese Leidenschaft, die die älteren Damen uns allen in der Gemeinde auch vorleben und wie wichtig dieses Treffen ist, dass selbst bei aller Hoffnung und auch aller Perspektive darauf, dass irgendwann das Leben hier auf der Erde einmal endet und dann das wunderbare Fest bei Jesus anfängt, dass trotzdem der Wunsch, in der nächsten Woche noch beim Gebet zu sein, manchmal fast noch stärker ist, als das irgendwann zu erleben. Und das ist mein Wunsch auch, dass wir alle in der Gemeinde immer wieder davon angesteckt werden, nicht weil wir einfach Beter sind, sondern weil wir merken, Gebet ist mehr als nur dieses wöchentliche Treffen. Gebet verknüpft uns mit der Gemeinde, mit Gottes Arbeit auf der ganzen Welt. Und von daher ist es so passend, dass Irmhild als Thema über diesen Jubiläumsgottesdienst diesen Vers aus dem 1. Korintherbrief gestellt hat, 1. Korinther 3, Vers 9, wo Paulus an die Korinther schreibt, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Jetzt ist es ja immer wichtig, wenn man so einen Vers aus dem Zusammenhang reißt, dass wir nochmal kurz überlegen, in welche Situation hinein hat Paulus das eigentlich geschrieben? Was ist der Hintergrund von diesem Text? Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nicht gerne Pastor in dieser Gemeinde gewesen. Das muss ein ziemlich wilder Haufen gewesen sein, der da in dieser Hafenstadt in Korinth unterwegs war. Gut, Hafenstadt, da kann man sich sofort schon vorstellen, was ist da eigentlich Masse gewesen in Korinth? Was war da los? Aus zwei Seiten, von Rom her und dann auch aus dem östlichen Mittelmeer, kamen da Handelswege zusammen und dementsprechend war auch der kulturelle Austausch in dieser Stadt natürlich ganz besonders groß. Da war alles da, was man sich in so einer Hafenstadt vorstellen kann. Ganz viele Meinungen, die aufeinander geprallt sind und natürlich die Gemeinde war nicht losgelöst davon, sondern sie hat genau das auch wiedergespiegelt und genau diese Erlebnisse gehabt. Und wenn man den ganzen Korintherbrief liest, dann merkt man auch, wie vielfältig die Herausforderungen sind, mit denen Paulus sich in dieser Gemeinde auseinandersetzt. Und gleich am Anfang dieses Briefs ist ja eins dieser Probleme, die Paulus da aufdeckt, dass er sagt, in der Gemeinde scheint es Lieblinge gegeben zu haben. Und zwar nicht jetzt zu sagen, einzelne Leute in der Gemeinde waren die Lieblinge, sondern dass man gesagt hat, wir finden aber eine bestimmte Leitungspersönlichkeit so besonders wichtig. Personen, die diese Gemeinde irgendwann mal geprägt haben oder von denen sie gehört haben, dass das prägende Leute sind. Und so hat es angefangen, dass die Gemeinde in Korinth sich mehr oder weniger aufgeteilt hat in unterschiedliche Parteien. Und die einen sagen, wir sind des Petrus und die anderen sagen, aber wir sind des Paulus und wieder andere sagen, aber wir hören nur auf Apollos. Und jetzt ist natürlich klar, so kann keine Gemeinde funktionieren. Wenn jeder irgendwo so einen Liebling hat, dann kriegt man keine Gemeinschaft mehr zueinander. Und Paulus ist das so wichtig, weil er sagt, er möchte keine Spaltung in der Gemeinde haben. Ihm ist es ja wichtig, die Gemeinde auf Jesus Christus auszurichten und auf ihn zu gründen. Und deswegen sagt er ja auch schon am Anfang, für mich war es so wichtig, hier nichts anderes euch weiterzugeben als Christus und ihn als den Gekreuzigten. Und damit die Korinther verstehen, um was es eigentlich geht, warum Gemeinde auch in Unterschiedlichkeit so wichtig ist, nimmt er die Korinther dann mit in den Garten und macht ihnen deutlich, warum der Dienst so wichtig ist, dass alle mitziehen, dass jeder seine Wichtigkeit hat. Und ich glaube, wenn Paulus heute hier wäre, würde er sagen, wir nehmen auch den Frauengebetskreis mit hinein in diese Wichtigkeit. Der ist auch Teil in diesem Garten. Warum? Dieses Bild des Gartens ist ja ganz schnell erklärt, es ist ganz einfach dargestellt. Paulus sagt ja, jeder einzelne dieser Personen, auf die sich die Korinther berufen haben, hat einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung der Gemeinde und hat einen wichtigen Beitrag in der gesamten Geschichte Gottes mit den Menschen auch irgendwo gehabt. Jeder hatte Einfluss. Und er sagt dann, der eine hat gepflanzt, der nächste hat gegossen. Und dann ist aber die Frage, wer hat denn jetzt das Wachstum eigentlich geschenkt? Wer war dafür verantwortlich, dass aus dieser kleinen Gemeindepflanze eine große Gemeinde geworden ist? Kann ein Mensch das Wachstum eigentlich wirklich beeinflussen? Und jetzt gehe ich ja mal davon aus, dass die meisten von uns an irgendeinem Punkt am Gärtnern sind. Ihr habt sicherlich alle mehr Garten als wir. Bei uns reicht es für so 3-4 Töpfe auf dem Balkon, weil wir keinen Garten haben. Aber trotzdem ist ja klar, Gärtnern ist für die einen Freizeitbeschäftigung, für die anderen ist es vielleicht auch eher eine Last, weil man das immer noch machen muss. Und wenn wir mal an die Ernteerträge der letzten Jahre denken, dann verstehen wir, was Paulus eigentlich hier gemeint hat. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ja wahrscheinlich in euren Gärten jedes Jahr so das gleiche Programm fahrt, die gleichen Abläufe. Wenn die ersten warmen Strahlen so Ende Januar kommen, dann scharrt jeder mit den Hufen. Wann können die Kartoffeln in die Erde oder wann dürfen die ersten Pflanzen raus? Und dann ist ja klar, nein, wir warten natürlich noch, bis die Eisheiligen um sind und so weiter und so fort. Und man macht dieses Programm und in den letzten Jahren mussten wir feststellen, es gab gar nicht so viel in den Gärten. Also wir leben ja alle noch, weil ja irgendjemand anderes für uns gegärtnert hat und die Supermarktregale gefüllt hat, aber es war gar nicht so viel los. Und dieses Jahr auf einmal platzen unsere Vorratskörbe aus allen Nähten. Irgendeiner hat das doch gemacht, dass der Apfelbaum so voll hängt. Und nicht nur die Äpfel, sondern auch noch die Zwetschgen und die Kirschen und die Rennekloden. Und wenn man durch die Bornwiese geht, muss man ja froh sein, dass man nicht von den ganzen Eicheln erschlagen wird, die da vom Baum runterfallen. Und die Walnüsse und keine Ahnung, was sonst alles noch. Also es gibt einen unglaublichen Reichtum. Haben wir irgendwas anders gemacht in diesem Jahr, dass das alles passiert ist? Wir leben davon, dass dieses Jahr keine späten Fröste waren. Und wir leben davon, dass es nicht gehagelt hat im Mai. Aber keiner von uns hat die Wetterküche bestimmt. Keiner von uns hat das Wachstum gemacht. Es ist Gott, der unseren Plänen, unserem Gärtnern und genauso auch der Gemeindearbeit Erfolg gibt. Wie wir es eben schon gehört haben, ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Ohne ihn sind wir aufgeschmissen. Und umgekehrt ist es aber ja ganz genauso. Alle Leute jetzt auf die Gemeinde zurückübertragen, denn das meint ja Paulus, genauso ist es in der Gemeinde. Jeder bringt seinen Beitrag mit seinen Gaben, aber dass es gelingt, ist am Ende Gottes Sache. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie verstehen, um was es geht, das können nicht wir machen, das ist sein Werk. Und alle sind in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch an der Pflege des Ackers beteiligt. Jeder leistet einen Beitrag, jeder tut das mit den Gaben und Fähigkeiten, die wir ja auch von Gott bekommen haben. Und alle sind dabei gleichwertig beteiligt. Ihr Frauen betet in den Missionsgebetskreisen, ganz egal ob jüngere oder ältere Frauen, ihr betet für den Dienst der unterschiedlichen Missionarinnen. Und das, was sie tun, ist ja der sichtbare Dienst. Die sind sozusagen das Vorzeigeobjekt. Da sieht man ja was in der Mission. Die arbeiten mit den Menschen, die erzählen von Jesus, die sind im Krankenhaus, die sind in sozialen Projekten, da geht's doch zur Sache. Das ist doch wirklich der eigentliche Dienst, oder? Sie machen aber genauso auch die Erfahrung, dass an vielen Stellen Türen verschlossen sind, dass sie aus Ländern ausgewiesen werden, dass Visa nicht funktionieren, dass Ablehnung da ist. Und den ganzen Dienst können sie nur deswegen tun, weil es ein Netzwerk gibt, was dahinter steht, was für sie betet. Das sind natürlich sendende Gemeinden und das sind Missionswerke, aber eben auch der Frauengebetskreis hier in Kröffelbach und wo sonst auch überall noch Frauen sich zum Beten für die Mission treffen. Ein Netzwerk der Beterinnen. Und dass hier gebetet wird, dass in anderen Gebetskreisen gebetet wird, das ist genauso gelebte Missionsarbeit wie die, die das ganz praktisch umsetzen. Es ist Teil von dem Ganzen. Ohne diese Arbeit in den Kreisen, ohne diese Gebetsarbeit, wären wahrscheinlich manche Missionare und genauso auch Hauptamtliche an anderen Punkten nicht mehr im Dienst. Wenn wir also für Mission beten, und das betrifft dann nicht nur die Frauen, sondern auch uns Männer, wenn wir für Mission beten, dann klinken wir uns mit ein in diese Arbeit, hier in die Arbeit an Gottes Acker, auch an anderer Stelle. Und das hat eindeutige Auswirkungen. Ich muss da immer an eine Situation denken. Vor meinem Studium habe ich ja FSJ gemacht mit dem Deutschen EC-Verband und bin dann durch Deutschland gereist und habe Kinderbibelwochen gestaltet. Und ich erinnere mich an ganz unterschiedliche Situationen in den Gemeinden und ganz unterschiedliche Erlebnisse, tolle Erlebnisse mit den Kindern, die das verstanden haben, was wir ihnen gesagt haben von der Liebe von Jesus, die Entscheidungen für Jesus getroffen haben. Aber unter diesen ganzen Einsätzen, die wir in diesem Jahr gehabt haben, sticht der eine Einsatz heraus. Und dieser Einsatz war so besonders, weil die ganze Gemeinde beteiligt war. Nicht nur die paar, die so eine Begeisterung für Arbeit mit Kindern hatten oder die, die eh immer mitarbeiten, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollen, sondern weil die ganze Gemeinde mit beteiligt war. Jeden Abend haben sich 3 oder 4 Kreise getroffen und ganz konkret für den nächsten Tag gebetet. Wir sind dann eingeladen worden als Team, sollten berichten, was habt ihr denn vor, um welche Geschichte geht es denn dann und so weiter. Was habt ihr dieses Mal erlebt? Und es ist ganz konkret gebetet worden, jeden Abend. Und es ist kein Wunder, dass dieser Einsatz der zahlenmäßig größte in dem ganzen Jahr damals gewesen ist. Weil es eine Sache war, dass Menschen gebetet haben für diesen Einsatz. Und natürlich ist das kein Automatismus, dass wir sagen müssen, nur wenn wir viel beten, dann klappt auch alles. Dann erleben wir große Zahlen und große Aufbrüche und so weiter. Nicht jede Missionarin, nicht jeder Missionar erlebt ja ständig Erweckungen und Aufbrüche auch da, wo er ist. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist eben auch alles nichts. Und ja, die Mitarbeiter im geistlichen Dienst stehen auf der Bühne, aber der Dienst geht eben nur in der Vernetzung, es geht nur im Miteinander. Es geht um Gottes Werk und für Paulus ist das damals klar gewesen, dass er sagt, eben alle sind beteiligt gewesen. Sowohl Petrus, sowohl Apollos und auch er, sie alle liefern dort im Gemeindegarten ihren Beitrag. Aber es ist Gottes Acker, auf dem gearbeitet wird. Es ist seine Baustelle, an der gearbeitet wird. Das heißt, er ist der letztendlich Verantwortliche dafür, was auch immer getan wird. Und er tut das durch seine Mitarbeiter, durch die, die in der ersten Reihe stehen, aber genauso auch durch die, die in der zweiten Reihe stehen, von denen man vielleicht gar nicht sieht, dass sie mitgearbeitet haben. Und das betrifft Missionen genauso wie Gemeinde. Was wäre Gemeinde, wenn es nur Leute gäbe, die vorne auf der Bühne stehen würden, aber unter der Woche wäre niemand da, der sich auch um das Haus kümmert, von dem wir vielleicht gar nichts sehen. Die sich um das Haus kümmern, die das pflegen, die sauber machen, die geben, die für die Gemeinde beten, wo wir vielleicht gar nichts von mitgekriegt haben. Es funktioniert immer nur so, wenn wir damit zusammenstehen, wenn wir uns ermutigen, wenn wir beten. Und deswegen ist das heute auch ein wirklicher Grund zum Feiern und auch zum Danken. Das treue Gebet im Frauengebetskreis ist, glaube ich, eine große Segensspur, die sich auch durch unsere Gemeinde hindurchzieht. Und wir müssen ja sagen, es ist eigentlich noch länger als 50 Jahre. Denn wenn nicht 3 Frauen vor über 125 Jahren angefangen hätten, hier in diesem Ort, für den Ort und darüber hinaus zu beten, hätten wir wahrscheinlich heute keine Gemeinde hier in Kröffelbach. Und wir werden irgendwann mal erstaunt sein darüber, wo wir überall Auswirkungen davon erleben, weil Frauen und Männer ihre Hände gefaltet haben für den Dienst hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Gebet ist so eine große Kraft. Und manchmal höre ich auch, wenn ich bei den älteren Damen im Gebetskreis bin oder sie besuche, dass sie dann sagen, wir können ja nur noch beten. Wir haben für sonst nichts mehr die Kraft. Und ich glaube, das ist eine Untertreibung. Nur noch beten, das ist das Beste, was wir eigentlich noch tun können. Und das ist gut, dass wir das auch machen können, selbst wenn wir vielleicht für sonst gar nicht mehr viel die Kräfte haben oder die Konzentration auch dafür nicht reicht. Aber was für ein Segen ist das für unsere Gemeinde und wahrscheinlich auch für die Familien, für unser Umfeld hier, dass es Menschen gibt, die treu immer und immer und immer wieder beten. Und das noch tun, auch wenn sonst vielleicht gar nicht mehr so viel geht. Gebet ist nicht nur ein Anhängsel, mal noch schnell soeben. Gebet ist zentral, eine Aufgabe mit Verheißung. Nicht umsonst sagt Jesus ja auch in der Bergpredigt, bittet und es wird euch gegeben. Und natürlich nicht bei jedem Gebet, wie wir uns das wünschen und auch nicht sofort. Und vielleicht werden wir es auch niemals sehen, welche Auswirkungen dafür sind. Aber Gebet ist zentral. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist es auch für mich und ich hoffe auch für euch ganz neue Motivation zu sagen, mit jedem einzelnen Gebet klinken wir uns mit hinein in diese große Bewegung Gottes hin zu allen Menschen auf dieser Welt. Hier vor Ort, aber auch ganz woanders. Wir sind Gottes Mitarbeiter, genauso wie die, die irgendwo anders sind. Wir stehen hier nicht im Dschungel, aber wir tun hier im Hintertaunus genauso unseren Dienst wie die, die irgendwo anders unterwegs sind, die schon ausgereist sind und dort arbeiten. Ganz egal, was wir davon merken, Ganz egal, was wir davon sehen, wir sind Gottes Mitarbeiter und Gott arbeitet durch das Gebet auch an uns. Es richtet uns auf ihn aus und es öffnet uns auch immer wieder den Blick, da wo wir vielleicht gerade nichts davon sehen, dass Gott am Handeln und am Wirken ist. Und gerade auch die Berichte von Missionarinnen und Missionaren, so eine Ermutigung. Gott ist in dieser Welt immer noch am Wirken. Er handelt. Er hat auch uns nicht vergessen. Der Gott, der dort wirkt, ist auch genauso hier bei uns am Werk. Hier, wo wir stehen, wir sind seine Mitarbeiter. Lass uns beten. Herr Jesus, und wir danken dir dafür, dass du uns mit hineinnimmst in diese großartige Aufgabe. Du bist auf diese Erde gekommen, damit noch viele Menschen diese beste Botschaft erfahren, dass wir unglaublich geliebt sind, unverdient geliebt sind. Und du hast damals deine Jünger ausgesendet, dass sie als Missionare hingehen zu allen Völkern und sie zu Jünger machen, sie deine Botschaft halten, lehren und sie taufen. Und du hast versprochen, dass du mit dabei bist, auch in dieser Zeit. Und du nimmst auch uns mit hinein in diesen Auftrag. Und nicht alle von uns sind berufen, deswegen jetzt hier die Heimat zu verlassen und woanders hinzuziehen. Du hast Einzelne für diesen Dienst berufen und wir dürfen aber mit Anteil nehmen an diese Arbeit und dürfen diese verantwortungsvolle und große Aufgabe mit unterstützen durch unser Gebet. Danke, dass wir so mit hineingeklinkt sind in dein großes Wirken in dieser Welt. Danke für die Frauen, die das hier schon über Jahre und Jahrzehnte so treu tun. Und gib uns das als Vorbild und als Motivation, dass wir auch treue Beter sein wollen, dass wir dir in den Ohren liegen wollen für unser Land, für unsere Gemeinde, für diese Welt und für die ganz verschiedenen Menschen, die uns vor Augen stehen, die auch in deinem Dienst stehen. Danke, dass du uns damit hineinnimmst, dass wir so wertgeschätzt sind, mit unseren unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, ganz egal, ob Frauen oder Männer, ganz egal, ob Junge oder Alte, dass wir Teil deiner Mitarbeiterschaft sein können und dass wir damit gemeinsam unterwegs sind. Amen.